Der Tod, der gehört zum Leben. Doch wenn ein Kollege oder eine Kollegin trauert, dann wissen wir gerade bei der Arbeit oft nicht, wie wir damit umgehen sollen. Das stellt für uns, aber auch für Führungskräfte eine Herausforderung dar. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Peter Leinfellner und ich arbeite in der Wieder Öffentlichkeitsarbeit. Heute da dreht sich bei uns alles um das Thema Tod und Trauer am Arbeitsplatz. Trauer, die ist zutiefst individuell. Es gibt keine Trauer-Checklist, die man im Ernstfall einfach abarbeiten kann. Trotzdem hilft es, einen Krisenplan zu haben. Wie ein angemessener Umgang mit Trauer aussehen kann und wie wir ihn oder sie während der Zeit des Abschiednehmens unterstützen können, darüber will ich heute sprechen und ich habe mir die Trauerexpertinnen des Vereins Rundumberatung, Daniela Musiol und Thomas Geldmacher, eingeladen. Hallo.
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 10.000 bis 12.000 Menschen in Österreich sterben jährlich im erwerbsfähigen Alter, habe ich mir herausgesucht. 2025 werden rund 40% der Arbeitnehmerinnen älter als 50 sein. Der Tod, der lässt sich also immer weniger ins reine Privatleben verdrängen. Jede größere Firma, die sieht sich immer wieder mit Todesfällen aufgrund von Unfall, Krankheit oder Suizid konfrontiert. Es gibt jetzt aber sehr, sehr selten eine betriebliche Kultur im Umgang mit Trauer. Warum ist diese Kultur so wichtig?
Vielleicht vorweg, warum wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Wir haben selber in einem großen Betrieb gearbeitet und haben eben mehrere Trauerfälle erlebt. Wir waren dann bei einem ganz konkreten Anlassfall, nämlich bei einem Suizid einer Kollegin, auf der Suche nach Unterstützung für das Team und sind draufgekommen, dass es ganz viele Einrichtungen gibt, die sich mit Trauer beschäftigen, aber eben nicht mit Trauer am Arbeitsplatz. Und haben da auch ganz viele Absagen bekommen bei unseren Anfragen, ob denn jemand vorbeikommen würde. Und das war für uns so der Beginn, wo wir gesagt haben, da braucht's was. Denn die Kolleginnen und Kollegen sind die, mit denen man meist sehr viel Zeit verbringt, oft mehr Zeit als mit der eigenen Familie, mit den eigenen Kindern, den eigenen Partnerinnen. Und deswegen haben wir Rundum Beratung gegründet und in der Gewerkschaft da auch Partner gesucht, die das mit uns weiter vorantreiben.
Das heißt, ich höre jetzt so ein bisschen raus, mit Tod und Trauer in Betrieben wird in Österreich jetzt noch nicht unter Anführungszeichen optimal umgegangen.
Es gibt sicher noch einiges zu tun, was den Umgang mit Tod und Trauer in Organisationen und Firmen betrifft. Es ist leider noch allzu oft der Fall, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als austauschbar gelten. Wer heute stirbt, wird morgen durch einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin ersetzt und Fragen der Unternehmenskultur, der Organisationskultur stellen sich für viele Menschen gar nicht. Die sind aber wichtig, weil nur über eine zufriedenstellende Betriebs- oder Organisationskultur baust du als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin auch sowas wie Loyalität zu dieser Organisation auf. Und wenn du das Gefühl hast, du bist eh nur eine Nummer und austauschbar, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Identifikation, die Leistungsbereitschaft für das Unternehmen schwächer.
Gibt es Betriebe, die sich diesem Tabuthema wirklich offensiv stellen?
Absolut. Also ich würde das auch vielleicht noch ergänzen, was Thomas vorher gesagt hat. Es geht nicht nur darum, dass Unternehmen da nicht wollen, sondern teilweise können sie auch nicht. Selbst wenn man hier auf Führungskräfte trifft oder auf auch Kolleginnen und Kollegen, die hier gut mit dem Thema umgehen wollen, landen diese oft in der Überforderung, weil sie gar nicht wissen, wie sie da am besten tun sollen. Und genau solche erreichen wir in den letzten Jahren ganz gut. Wir haben ja gemeinsam mit der Wieder auch so einen Leitfaden herausgegeben, wie man da am besten umgehen kann. Und die Rückmeldung von vielen Führungskräften, aber auch Betriebsrätinnen, die sich bei uns melden, ist, das ist total super, weil das meiste habe ich eh schon richtig gemacht, aber es war die eine oder andere Anregung dabei, auf die ich doch nicht gekommen wäre und die ich jetzt auch noch umgesetzt habe.
Ich würde jetzt gern wirklich sehr, sehr konkret werden. Ich habe erfahren, dass ein Angehöriger, ein Partner oder ein Mensch aus der engeren Umgebung eines Kollegen oder einer Kollegin verstorben ist. Was sage ich jetzt, wenn ich im Büro diesen Trauernden treffe? Was sage ich dem beim ersten Kontakt? Wie verhalte ich mich richtig gegenüber diesem Kollegen, dieser Kollegin?
Wenn du schon weißt, das ist jetzt dein Kollege oder eine Kollegin, dessen Frau gestorben ist. Bleib mal aufgrund der Einfachkeit halber des Beispiels bei einem Kollegen, dessen Frau gestorben ist. Wenn du schon weißt und wenn die Information schon in der Firma verbreitet worden ist, dann ist es sehr nützlich, auf den Kollegen zuzugehen und ihm zu sagen, so konkret zu werden, wie es irgendwie möglich ist. Ich habe erfahren vom Chef durch ein E-Mail des Betriebsrats, was auch immer, dass deine Frau gestorben ist. Das tut mir schrecklich leid. Irgendwas in der Art. Einfach nur, um einmal dem Kollegen zu signalisieren, ich weiß, was passiert ist. Wenn ich dann noch bereit bin, Angebote zu machen, möchtest du mit mir darüber reden, kann ich dir einen Kaffee bringen, dann ist es gut. Womit wir als Unterstützerinnen, wenn wir versuchen, dem Kollegen irgendwie beizustehen in seiner Trauer, womit wir als Unterstützerinnen leben müssen, ist, dass der Kollege möglicherweise sagt, du, im Moment danke, aber lieber nicht. Dann fühlen wir uns gekränkt, weil da mache ich so ein tolles Angebot und der würde es gar nicht. Das Problem, das dann oft einmal entsteht, ist, dass wir dann nicht mehr auf den Kollegen zugehen. Der hat beim ersten Mal abgeblockt, gut, dann soll er für sich selber trauern. Die Hürde, über die wir als Unterstützerinnen springen müssen, ist, mit der möglichen Zurückweisung durch die trauernde Person umzugehen. Aber das ist auch schon alles, was uns passieren kann.
Was wäre jetzt zum Beispiel der komplett falsche Weg? Was sollte ich überhaupt nicht sagen?
Nichts nicht sagen wäre der falsche Weg.
Okay.
Das sagen auch ganz viele Trauernde.
Ansprechen.
Das sagen auch ganz viele Trauernde, dass sie durchaus in dieser Phase der Trauer eine hohe Einsamkeit erlebt haben und fast so das Gefühl hatten, als hätten sie eine ansteckende Krankheit, weil viele Kolleginnen und Kollegen eben nicht aus bösem Willen, sondern eher, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dann eher vermeiden anzusprechen und die Personen dann sehr isoliert durch die Bürohallen gehen.
Ich habe auch gelesen in der Recherche für diesen Podcast, das Falscheste, was man wohl fragen kann, ist, wie geht's dir? Können Sie das so bestätigen oder ist das nicht, was ihr erlebt habt, eure Erfahrung?
Wie geht's dir, ist besser als gar nichts sagen. Man kann natürlich auch sagen, ich kann mir vorstellen, die Frage nach, wie geht's dir, hörst du jetzt oft, oder die Frage nach, wie geht's dir, ist überflüssig, weil wahrscheinlich geht's dir nicht gut, oder ich kann mir vorstellen, dir geht's nicht gut. Da muss man seine eigenen Worte finden, da gibt's jetzt auch keine vorgefertigten Sätze. Aber das Wichtige ist, sich einfach trauen und auch aushalten, wenn die andere Person sagt, ich mag jetzt nicht drüber reden.
Aber es ist jetzt nicht am besten, wenn man einfach so weitermacht, wie es vor diesem Zwischenfall war.
Genau, weil es hat sich für diese Person was verändert und insofern hat sich gesamt was verändert. Und wenn man so weitermacht, dann ignoriert man eigentlich, dass diese Person in einer traurigen Situation ist und tatsächlich jemanden verloren hat.
Aber wenn ich den Thomas jetzt richtig verstanden habe, man sollte dem oder der Trauernden schon auch Zeit geben, quasi, sie ist jetzt nicht gleich bereit, auf mein Angebot einzugehen, auf mich zuzukommen, sondern Zeit geben.
Genau. Es ist ganz unterschiedlich und Trauernde reagieren da auch unterschiedlich. Manche haben ein riesengroßes Mitteilungsbedürfnis und würden gerne allen Menschen, die sie treffen, von der verstorbenen Ehefrau erzählen. Und andere müssen diesen Schmerz aber erst einmal einige Wochen, vielleicht sogar Monate für sich behalten, bevor sie überhaupt in der Lage sind, drüber zu sprechen. Und da ist es für Unterstützerinnen, glaube ich, wichtig zu akzeptieren, was die Grenzen und Möglichkeiten der trauernden Person gerade sind. Wir haben dann sehr oft so fixe Vorstellungen von uns, wie das zu sein hat. Weil damals, wie mein Opa gestorben ist, da war das so, so, so und so. Und deswegen muss das bei allen anderen Trauerfällen auch so sein. Und da sind wir aber eben in dieser wirklich sehr schwierigen Individualität des Trauerfalls. Da gibt's halt keine Standards. Da gibt's keine Verbindlichkeit. Da gibt's auch keinen Zeitraum, nachdem das abgelaufen ist. Da sind Trauernde halt sehr unterschiedlich. Und mit diesen Unsicherheiten, mit den Unwägbarkeiten, die uns automatisch begegnen, wenn wir mit Trauernden zu tun haben, mit denen müssen wir leben.
Diese Tipps, diese Richtlinien, das gilt jetzt aber nicht nur fürs Arbeitsumfeld. Das ist auch im Privaten natürlich so.
Und auch da gilt ansprechen, unterstützen. Es müssen nicht Worte sein, es können auch kleine Gesten sein. Einen Kaffee mitbringen, mit etwas zum Essen mitnehmen. Und auch nicht darauf warten, dass die Person formuliert, was sie braucht, sondern immer wieder Angebote machen und schauen, worauf steigt sie ein und worauf eben nicht.
Kommen wir wieder zurück zu Tod und Trauer am Arbeitsplatz. Welche Hilfe kann jetzt der Chef oder die Chefin anbieten? Muss er, soll er sein Team vorbereiten? Wie kann er das Team vorbereiten?
Also grundsätzlich ist die Rolle des Chefs, der Chefin eine ganz wichtige. Einerseits gegenüber den Angehörigen, weil da natürlich auch die Erwartung ist, dass etwaige Trauerbekundungen, Kondolenzschreiben tatsächlich von höchster Ebene kommen und damit auch der Wert meines Mannes, meiner Tochter, meiner Frau in dieser Firma ausgedrückt wird. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, dass Führungskräfte in Krisen eine ganz wichtige Rolle spielen, sowohl was die Information betrifft, aber auch sozusagen was die Struktur und die Sicherheit betrifft, die man damit ausstrahlt. Vorbereiten kann man nur insofern, als man sich überlegt, wenn wir eine Krise haben, ob das jetzt ein Trauerfall ist, ob das eine andere Krise ist, die im Unternehmen passiert. Wie kommunizieren wir? Welche Räume schaffen wir auch, damit das Platz hat, darüber zu reden? Also im Trauerfall, wie viel Zeit räume ich auch dem Team ein, dass sie darüber reden können? Welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten gibt's für mein Team? Es gibt zum Beispiel ein schönes Beispiel, wo dann, wenn die Trauernden zurückkehren, Pausenzeiten verlängert werden, damit man besser miteinander drüber reden kann. Das ist so ein Beispiel, das aus einer Firma kommt. Und da kommen den Leitungsfiguren natürlich wichtige Rollen zu, aber natürlich auch allen anderen Personen, die im Unternehmen in solchen Angelegenheiten eine wichtige Rolle einnehmen können, zum Beispiel auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte.
Es wird ja von uns allen natürlich am Arbeitsplatz erwartet, dass wir alle funktionieren. Wenn ich trauere, stelle ich mir jetzt vor, dann funktioniere ich nicht so, wie ich an normalen, unter Anführungszeichen, Arbeitstagen funktioniere. Wie können Trauernde jetzt beruflich wieder eingegliedert werden? Sprich, motiviert werden, wieder diese Leistung zu bringen? Wie verhalte ich mich da?
Das ist ein ganz schwieriges und auch sehr interessantes Thema. Der sogenannte Präsentismus, was nichts anderes bedeutet, ich bin zwar anwesend physisch in der Arbeit, nur ich bin möglicherweise mit Trauerarbeit beschäftigt und Trauerarbeit ist sicher ein Fulltime-Job, da bleibt für die Erwerbsarbeit halt relativ wenig Raum über. In solchen Situationen passieren Unfälle, da werden Fristen versäumt, da passieren Arbeitsunfälle, die antworten nicht auf E-Mails, Telefonate sind ihnen im Großen und Ganzen egal, weil die halt wirklich gerade Wichtigeres zu tun haben, nämlich sich mit ihrer Trauer zu beschäftigen. Und wir haben ja in Österreich ein bisschen das Problem, dass wir für Trauer, also das ist nicht nur in Österreich so, aber auch in Österreich haben wir für Trauer wenig Zeit. Der Gesetzgeber gibt uns, je nachdem, 1 bis 3 Tage, um nach einem Todesfall eines nahen Angehörigen so im Großen und Ganzen die Verhältnisse in Ordnung zu bringen. Aber da ist noch nicht, da wurde noch keine Trauerarbeit geleistet. Da wurde das Begräbnis organisiert und möglicherweise die Testamentseröffnung. Und dann hast eigentlich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin nur die Möglichkeit, auf Urlaub oder in Krankenstand zu gehen. Und irgendwann nach dieser Zeit kehrst du möglicherweise in den Betrieb zurück. Und da kommt es wieder sehr stark auf die Führungsperson an, nämlich um auch zu klären, okay, mit der trauernden Person, wie viel Flexibilität ist bei uns eigentlich möglich? Ist es möglich, dass du vielleicht am Anfang nur Teilzeit zurückkehrst? Ist es möglich, dass du vielleicht den Großteil deiner Arbeitszeit dann erledigst, wenn sonst noch niemand da ist, weil du vielleicht mit niemandem reden möchtest? Ist es möglich, dass du viel Homeoffice machst? Und wie teilt man aber sozusagen die Arbeit, die dann liegen bleibt, auf die anderen Kollegen und Kolleginnen aus und wie ist da auch der Zeitplan, weil die brauchen ja auch irgendeine Form von Verbindlichkeit.
Also es kann jetzt quasi nicht so sein, dass man sagt, gut, du bleibst jetzt 3 Wochen zu Hause und dann läuft der ganze Laden aber so, wie er vorher gelaufen ist.
Das wünschen sich viele Chefs. Nimm dir die 3 Wochen, nimm dir die 2 Wochen, darfst in den Krankenstand gehen, alles gut, aber dann komm bitte wieder so zurück, wie du vor dem Todesfall warst.
Das funktioniert aber in den seltensten.
Das ist ein frommer Wunsch, aber der wird nicht funktionieren.
Das heißt, ein fertiges Konzept, das man jetzt einem Chef vorlegen kann oder eine Broschüre, das ist zu tun im Trauerfall, das gibt's so nicht.
Nein, also das ist genau zu tun, gibt's nicht, aber es gibt schon so Hinweise, worauf man achten muss. Zum Beispiel auch, wenn man mit der Person, die trauert, etwas vereinbart, auch drauf zu schauen, wo ist auch die Grenze des Teams erreicht. Eine Zeit lang sind Kolleginnen und Kollegen bereit, mehr Arbeit zu leisten, um jemanden anderen einzuspringen, zu entlasten. Aber irgendwann einmal gibt's in jedem Team, im besten Team, auch die Grenze, wo man sagt, das geht jetzt über meine eigene Belastung. Und da bin ich jetzt nicht mehr bereit und da verstehe ich es dann auch nicht mehr. Und das gehört gut gehandelt. Und dass man zumindest darauf achtet, kann man schon in einer Checkliste sozusagen formulieren, also so Hinweise geben, in welche Richtungen man schauen sollte.
Wir haben jetzt die Rolle des Chefs beleuchtet. Welche Rolle spielt jetzt der Betriebsrat, die Betriebsrätin?
Die Betriebsrätinnen spielen ja in Unternehmen ganz unterschiedliche Rollen. Manchmal sind sie ganz gut im Einvernehmen mit der Geschäftsführung. Manchmal sind sie eher im Dauerarbeitskampf mit der Geschäftsführung. Also davon wird mal abhängen, welche Rolle sie überhaupt einnehmen können. Wir haben ja gemeinsam mit der Wieder begonnen, Trauervertrauenspersonen auszubilden. Letzte Woche haben die ersten 23 ihre Zertifikate überreicht bekommen. Das sind Betriebsrätinnen aus verschiedenen Organisationen, die an 5 Tagen verteilt auf 3 Workshops sich mit dem Thema Tod und Trauer am Arbeitsplatz, aber auch ihrer eigenen Trauer auseinandergesetzt haben. Und wir haben mit diesen auch diskutiert, was könnte denn jetzt der nächste Umsetzungsschritt sein? Und der nächste Umsetzungsschritt ginge von Ich sensibilisiere mal in meiner Organisation, dass wir uns auf das Thema Tod und Trauer vorbereiten müssen, bis hin zu, wir versuchen die Musterbetriebsvereinbarung, die wir ja auch mit der Wieder erarbeitet haben, tatsächlich in unserem Unternehmen zu implementieren, bis hin zu, ich schaue, dass mehrere Kolleginnen aus meiner Betriebsratskörperschaft sich ausbilden lassen, damit wir da gemeinsam auch wirklich als Serviceeinrichtung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen können.
Stichwort Betriebsvereinbarungen, vielleicht kommen wir da auch ein bisschen so an die rechtliche Geschichte, in die rechtliche Seite. Ihr habt auch den Begriff der Trauerpolitik eingeführt. Was können wir jetzt von der Politik zum Thema Tod und Trauer am Arbeitsplatz erwarten?
Im Prinzip können wir eine ganze Menge erwarten. Einer der, glaube ich, ganz zentralen Punkte ist, irgendein drittes Modell zu schaffen, das zwischen dem Erholungsurlaub und dem Krankenstand liegt. Weil wenn du trauerst, bist du sicher nicht auf Erholungsurlaub und du bist auch nicht krank. Trauer ist keine Krankheit, sondern die natürliche Reaktion auf einen bedeutenden Verlust. Was du aber während der Trauer brauchst, ist Zeit. Das heißt, unsere Vorstellung wäre so etwas wie Trauerkarenz, vielleicht auch in Anlehnung an das System der Familienhospizkarenz in Österreich zu schaffen. Eine Zeit, in der es eben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglicht wird, zu trauern. Wie lang diese Zeit dauert, ist Verhandlungssache. Interessant finde ich ist, dass es in Großbritannien ab April 2020 die Möglichkeit geben wird, für trauernde Eltern im Ablauf eines Jahres sich 2 Wochen immerhin freizunehmen, ausschließlich um zu trauern und das Ganze bei voller Bezahlung durch den Arbeitgeber.
Es geht zurück auf einen Trauerfall von David Cameron, der sich dann im Amt seinen Sohn verloren hat und sich dann Trauerzeit genommen hat, ich glaube 2 oder 3 Wochen. Und daraufhin ist die Gewerkschaft auf ihn zugegangen danach und hat gesagt, okay, sie haben das für sich in Anspruch genommen, wie ist das jetzt mit uns?
Ja? Stellen wir das dann an.
Und so ist das sozusagen entstanden. Und die zweite Variante ist natürlich, wie gehen auch Politikerinnen und Politiker mit schwerer Krankheit um? Da haben wir in den letzten Jahren traurige, aber sehr gute Beispiele gesehen. Sabine Oberhauser, Karl Oellinger, Barbara Brammer. Manche leben noch, andere sind leider verstorben. Aber das ist wirkt schon in der Öffentlichkeit, wenn bekannte Personen auch das zum Thema machen.
Trauer kostet auch. Das ist ein Punkt, der mir so gar nicht bewusst war. Das habe ich auch bei der Recherche für diesen Podcast gelesen. Wer trauert, der leistet harte Arbeit. Für die Erwerbsarbeit bleiben da oft keine Kapazitäten, heißt es da in einem Statement. Studien aus den USA und Deutschland zeigen, dass die Produktivitätsverluste durch übergangene Trauer und andere psychische Belastungen in die Milliarden Euro gehen. In Österreich sind das 1,5 Milliarden Euro. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Tod von Angehörigen konfrontiert sind, die sind zwar anwesend, aber aufgrund ihrer Trauerarbeit nur bedingt einsatzfähig.
So kann man das sagen. Und der wichtige Punkt ist eben, dass das tatsächlich sehr, sehr viel Geld ist, das man sich sparen könnte, würde man in Trauerpräventionsarbeit bzw. Sensibilisierungsarbeit im Zusammenhang mit Trauer investieren und würde man sich Maßnahmen überlegen, wie man mit trauernden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht.
Das heißt, Firmen sollten da auf alle Fälle interessiert sein, diese Trauerkultur zuzulassen, weil sie dann auch profitieren.
Das ist unsere These, dass das für Firmen mittelfristig betrachtet tatsächlich profitabel ist.
Sowohl wirtschaftlich als auch sozial, weil natürlich für die Mitarbeiterinnen es schon einen Unterschied macht, ob sie das Gefühl haben, ich bin eine Nummer, die ausgetauscht wird, oder da gibt es eine Bedeutung, wenn jemand von uns geht. Das hat einen Impact auf uns alle.
Wenn wir jetzt ganz kurz noch einmal, wir haben jetzt sehr viel besprochen, wenn wir jetzt ganz kurz noch einmal vielleicht zusammenfasst, die 3 wichtigsten Punkte, wenn ich jetzt einen trauernden Kollegen oder eine trauernde Kollegin habe.
Auf jeden Fall nicht alleine lassen, sondern ansprechen. Schauen, was diese Kollegin braucht. Die anderen Kolleginnen aber insofern mit einbeziehen, als auch schauen, was die brauchen und auch sehen, dass da die Grenzen der Unterstützung unter Umständen gegeben sind. Und das Dritte ist etwas, was eben nur der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin geben kann. Das sind eben Möglichkeiten, auch tatsächlich der Arbeit bezahlt fernbleiben zu können in Form einer Trauerkarenz.
Und natürlich ist es auch sicher von Vorteil, wenn es eben eine Vertrauensperson im Betrieb gibt, dass man auch als Kollege hingeht und sagt, du, ich bin mir unsicher, hilf mir.
Absolut, ja, eine Ansprechperson.
Falls jetzt jemand eure Hilfe braucht, beziehungsweise sich schon im Vorfeld informieren will, wie geht der oder die am besten vor?
Der oder diejenige kann sich über unsere Website an uns wenden. Da sind alle Kontaktdaten, E-Mail, Telefonnummer drauf. Die Website ist www.rundumberatung.at oder tatortarbeitsplatz.at, wo auch die Betriebsvereinbarung, der Leitfaden, aber auch die nächsten Termine für Workshops online sind.
Und da gibt es auch die Trauerbroschüre, die kann man sich auch runterladen.
Und auch die nächste Trauerkonferenz am 28. Jänner zum Thema Suizid.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Wiederhören. Ich sage ganz herzlichen Dank an meine Gäste Daniela und Thomas.
Danke für die Einladung.
Wie immer am Schluss noch einige Hinweise. Den Podcast Wiederhören, den findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen, darunter natürlich auch iTunes oder Spotify. Mit einem Klick kannst du uns abonnieren oder folgen. Ich würde mich sehr freuen. Dankeschön. Hören kannst du uns aber auch auf wieder.at und über die Wieder-Facebook- und Twitter-Seite. Da erfährst du immer, wann es neue Folgen gibt. Wenn du noch kein Mitglied der Gewerkschaft Wieder bist und dich der Bewegung anschließen willst, dann kannst du das ganz einfach online erledigen und zwar unter wieder.at und mit wenigen Klicks bist du dann dabei. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen, Wiederhören beim nächsten Wiederhören.